Radio SRF.
Trend. Das Wirtschaftsmagazin.
Offene Grenzen. Vom freien Personenverkehr profitieren alle, bilanziert die SECO-Chefin.
Die zugewanderten Fachkräfte sichern auch Arbeitsplätze und Einkommen der einheimischen Bevölkerung, weil die Unternehmen sich weiterentwickeln können und so auch neue Arbeitsplätze schaffen können.
Offene Bücher. Die Rohstoffbranche muss transparenter werden, fordert die Nationalrätin.
Die Schweiz gehört zu den führenden Standorten von international tätigen Rohstoffunternehmen. Entsprechend haben wir auch ein großes Interesse daran, dass unser Land nicht wegen intransparenter Geldflüsse international unter Druck kommt.
Und dann geht's um eine Tessiner Spezialität: Goldbarren.
Die Nachfrage nach den kleinen, den geprägten Barren ist mit der Finanzkrise enorm gestiegen, fast darf man explosionsartig sagen.
Freut sich der Chef eines Schmelzereibetriebs. Besuch im Goldenen Dreieck bei Mendrisio und die Frage, wie sauber ist das Gold, das hierzulande verarbeitet wird, in unserem Schwerpunkt. Trend. Am Mikrofon Ivan Lieberherr. Zuerst aber die Banken und die Steuersünder. Hier ist einiges in Bewegung. Der Ständerat hat sich diese Woche für ein Gesetz ausgesprochen, damit die Banken den Steuerstreit mit den USA beilegen können. Anders die für das Geschäft zuständige Wirtschaftskommission des Nationalrats. Sie will die Vorlage gar nicht erst diskutieren. Nächste Woche wird im Bundeshaus weiter um diese Lex USA gerungen. Die Vergangenheitsbewältigung ist das eine, das andere ist die Zukunft des Finanzplatzes Schweiz. Wie die aussehen könnte, skizziert ein Bericht einer Expertenkommission um den Berner Volkswirtschaftsprofessor Aimo Brunetti. Der Bericht hat's in sich. Klaus Ammann.
Im Fokus des Berichts steht das Geschäft der Schweizer Banken mit ausländischen Vermögen. Die Herkunftsstaaten dieser Vermögen wollen nicht länger auf Steuereinnahmen verzichten, die ihnen entgehen, weil ihre reichen Bürger ihr Geld dank des Bankgeheimnisses in der Schweiz verstecken können. Dieses Geheimnis hat der Bundesrat schützen wollen und unter anderem der EU vorgeschlagen, die Vermögen ihrer Bürger mit einer sogenannten Quellensteuer zu belegen, ohne deren Namen preiszugeben. Ein Modell, das auch aus Sicht der Expertengruppe gut wäre, sagt der Leiter, Volkswirtschaftsprofessor Aimo Brunetti. Aber
leider ist es so, dass die Entwicklungen jetzt dazu führen, dass die globale Akzeptanz eigentlich immer kleiner wird und dass sich immer stärker abzeichnet, dass wohl der AIA zum globalen Standard werden dürfte.
Und wenn schon AIA, also automatischen Informationsaustausch, dann soll die Schweiz diesen aktiv mitgestalten in der OECD und in der Europäischen Union rasch anbieten, unter Bedingungen. Das rät die Expertenkommission dem Bundesrat, denn nur so könnten sich die Schweizer Banken den Zugang zum europäischen Markt und somit tausende Arbeitsplätze sichern. Der Bundesrat will die Ratschläge nun eingehend analysieren. Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf, die lange Zeit vom automatischen Informationsaustausch nichts wissen wollte, sagt nun:
Wenn wir dann einmal so weit sind und auch wissen, wie sieht dann das Modell aus, was wird überhaupt ausgetauscht, in welchem Rahmen, also was ist der Prozess, in dem ausgetauscht wird, in welcher Abfolge soll das geschehen und ob unsere Anliegen dann auch aufgenommen sind, Datenschutz, Reziprozität und so weiter, dann werden wir eine entsprechende Vorlage auch machen und vorschlagen, das ins interne Recht zu übernehmen.
Auch die Banken vollziehen eine Kehrtwende. Die Bankiervereinigung lehnt den automatischen Informationsaustausch nicht mehr kategorisch ab. Allerdings stellt auch sie Bedingungen. Die Frage, ob die Schweiz genügend Zeit und Druckmittel hat, um diese Bedingungen durchzusetzen, bleibt offen.
Volle Züge, verstopfte Autobahnen, steigende Mieten. Es ist nicht zu übersehen, die Schweizer Bevölkerung wächst und wächst. Eine direkte Folge der Personenfreizügigkeit mit der Europäischen Union. Trotz negativer Begleiterscheinungen, aus wirtschaftlicher Sicht ist die Personenfreizügigkeit ein voller Erfolg, so die Bilanz des Staatssekretariats für Wirtschaft, SECO. Aber nicht alle sehen das so. Susanne Giger.
Einmal die Stadt St. Gallen. Mit rund 73'000 Einwohnern. Um so viel wuchs die Schweizer Bevölkerung letztes Jahr. Und diese Zuwanderung hält nun schon seit über einem Jahrzehnt an, seit das Freizügigkeitsabkommen mit der EU schrittweise umgesetzt wird. Eine Erfolgsgeschichte nach Ansicht von SECO-Chefin Marie-Gabrielle Inaichen-Fleisch.
Dieses Abkommen erhöhte die Attraktivität des Standortes Schweiz und trug auch maßgeblich zum Wirtschafts- und Beschäftigungswachstum der letzten 11 Jahre bei.
Die Unternehmen hätten einfacher Fachkräfte rekrutieren können und davon habe die gesamte Schweizer Wirtschaft profitiert. In Loblitz stimmt auch Thomas Daum ein, der Direktor des Schweizerischen Arbeitgeberverbands.
Man kann sicher sagen, dass aus Sicht der Unternehmer, aus Sicht des Arbeitsmarkts, auch aus Sicht der Sozialversicherungen die Personenfreizügigkeit sich bewährt hat. Sie hat die schweizerische Entwicklung positiv beeinflusst.
Und erst noch praktisch ohne Nebenwirkungen. Dank den flankierenden Massnahmen hätten ausländische Arbeitskräfte keine Einheimischen verdrängt. Auch die befürchtete Lohnerosion sei ausgeblieben. Tönt gut. Zu gut, findet Daniel Lampard, der Chefökonom des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds SGB.
Ja, das Bild, das heute gezeichnet wird von diesem Bericht, ist für uns zu rosig. Es gibt tatsächlich Lohndruck, vor allem Lohndruck in Branchen, die nicht geschützt sind durch Gesamtarbeitsverträge und Mindestlöhne.
Beispielsweise im Detailhandel oder im Gartenbau. Da nützten auch die Lohnkontrollen nichts.
Es gibt ganz schlimme Entwicklungen, zum Beispiel im Kanton Zürich, wo im Gartenbau bewusst mit einem Lohn von 3.450 Franken kontrolliert wird. Der mittlere Lohn im Kanton Zürich ist 4.800 Franken. Und da schafft natürlich manches Unternehmen durch die Kontrollmaschen zu schlüpfen, das eigentlich kontrolliert und gebüßt werden sollte.
Missbräuche müssten weiterhin bekämpft werden, räumt auch die SECO-Chefin Marie-Gabrielle Inaichen-Fleisch ein. Sie warnt zudem vor einem Boomerang. Die einheimischen Arbeitskräfte dürften nicht vergessen gehen und müssten gezielt gefördert werden.
Investitionen in die Aus- und Weiterbildung, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die Beschäftigung von älteren Arbeitnehmern, all das ist sehr wichtig. Die Basis des wirtschaftlichen Erfolgs unserer Wirtschaft sind nicht die Zuwanderer, das sind eine gute Ergänzung, aber die Basis sind unsere eigenen Fachkräfte.
Ein Appell besonders an die Unternehmen, denen viel an der Personenfreizügigkeit liegt.
Trend.
BP, Shell, Glencore Extrata, Rio Tinto, Vale, Precious Woods und andere mehr. All diese Rohstoffkonzerne müssen wohl bald mehr über ihre Geschäftspraktiken preisgeben. Nach den USA hat diese Woche auch das EU-Parlament ein Gesetzespaket verabschiedet. Es verpflichtet große Unternehmen, die Öl, Gas, Mineralien oder Holz abbauen, zu mehr Transparenz. Über ihre Zahlungen an Regierungen, Mine für Mine, Projekt für Projekt. Kanada plant ebenfalls solche Vorschriften. Und die Schweiz? Sie prüft mal. Charles Liebherr.
Für FDP-Nationalrätin Christa Markwalder ist klar, die Schweiz muss sich bewegen. Der Trend gehe auf der internationalen Bühne eindeutig in Richtung mehr Transparenz. Gouverner, c'est prévoir.
Die Schweiz gehört zu den führenden Standorten von international tätigen Rohstoffunternehmen. Entsprechend haben wir auch ein grosses Interesse daran, dass unser Land nicht wegen intransparenter Geldflüsse in diesem Sektor international unter Druck kommt.
Der Nationalrat will vom Bundesrat darum einen Bericht, ob und falls nötig, welche Gesetze angepasst werden müssen, um auch Schweizer Rohstofffirmen zu mehr Offenheit zu verpflichten. Die EU macht derweilen vorwärts. Produktionszahlungen, Steuern, Nutzungsentgelte, Dividenden, alle Art von Boni, Lizenzen, Miet- und Zugangsgebühren, alle Gegenleistungen für Konzessionen und Zahlungen zur Verbesserung der Infrastruktur vor Ort, alle Zahlungen an föderale, nationale und regionale Regierungen. All diese Geschäftszahlen müssen Rohstoffkonzerne mit Sitz oder Börsenkotierung in der EU offenlegen in einem jährlichen Bericht. Historik sei dieser Beschluss des EU-Parlamentes, sagt Ali Drissa aus Niger, lokaler Direktor der Initiative Publish What You Pay.
Nous pensions bien que cette loi nous permettra de savoir.
Jetzt können wir endlich ermitteln, wer schlecht wirtschaftet. Sind es unsere Politiker, welche die Zahlungen der Rohstoffkonzerne erhalten, oder sind es die Konzerne selber, welche die uns zustehenden Gelder für sich behalten? Tatsächlich, die neuen Transparenzrichtlinien stellen einen Durchbruch dar, beenden 10 Jahre hartes Lobbying auf beiden Seiten. Sie sind ein großer Erfolg für das EU-Parlament.
It's been quite a tough negotiation because of course the council.
Tough waren die Verhandlungen mit dem Ministerrat, sagt Arlene McCarthy, welche das Gesetz im EU-Parlament durchboxte. In diesem Machtkampf schwenkte schließlich auch die EU-Kommission auf den Kurs des Parlaments ein. Zu wissen, wer was mache, das sei der erste Schritt für wirtschaftlich verantwortliches Handeln, sagt Binnenmarktkommissar Michel Barnier.
Savoir qui fait quoi, c'est la première étape pour la responsabilité.
Vergleichbare Transparenzvorschriften hat die EU bereits für die europaweit tätigen Banken erlassen. Auch sie müssen Steuern, Gewinne Land für Land offenlegen. Nun folgt die Rohstoffindustrie. Nicht nur Minen- und Ölgesellschaften, sondern auch die Holzindustrie. Da geht die EU sogar weiter als die USA. Und sie will noch weitergehen, sagt Michel Barnier.
La troisième étape de cette transparence pour les entreprises, notamment les grandes entreprises.
Nun kann die dritte Etappe folgen. Bis Ende Jahr werden wir vorschreiben, dass alle Großkonzerne in der EU deklarieren müssen, wo sie wie viel Steuern bezahlen. Die Finanz- und Schuldenkrise hat dieses Umdenken provoziert. Weltweit ziehen Regierungen die Schraube an, versuchen politisch nicht mehr opportune Steuerschlupflöcher zu schließen. Der Wind dreht. In der Schweiz, früher oder später deutlich spürbar, als steifer Gegenwind aus allen Richtungen.
Charles Liebherr. Um Rohstoffe geht es auch in unserem Schwerpunkt, genauer um Gold, das im Tessin verarbeitet wird. Gleich nach weiteren Meldungen der Woche im Überblick.
Trend, Kurznachrichten.
Mit Klaus Bonanomi.
Die Detailhandelskette Spar hat streikende Mitarbeiter fristlos entlassen. Diese hatten mit ihrem Streik auf die tiefen Löhne und die schlechten Arbeitsbedingungen hinweisen wollen. Während 11 Tagen hatten die Mitarbeiter den Tankstellenshop in Baden-Dettwil im Kanton Aargau blockiert. Am Donnerstagnachmittag gaben die Streikenden und die Gewerkschaft Unia die Blockade auf, nachdem ein Gericht mit der Polizei gedroht hatte. Die Post profitiert davon, dass Kundinnen und Kunden in der Schweiz immer mehr online einkaufen. Das Geschäft mit den Paketen boomt. Nun will die Post ihren Service den geänderten Bedürfnissen der Konsumenten anpassen, wie Postchefin Susanne Ruf sagt.
Nicht jeder will schnell, der eine will eben nur Samstag. Also flexibel und schnell ist richtig, aber auch kundenorientiert und angepasst, wie der Kunde es wünscht.
Deshalb können Pakete ab Herbst rund um die Uhr bei Paketautomaten abgeholt und aufgegeben werden. Wer online einkauft, soll künftig auch wählen können, wann und wo ihm das Paket zugestellt wird. Die Schweizer Wettbewerbsbehörde WEKO bestraft 10 Grosshändler von französischen Büchern. Diese Händler hätten die Schweizer Buchhandlungen daran gehindert, ihre Bücher im Ausland zu beziehen, zu bedeutend tieferen Preisen. Die Grosshändler müssen nun Bussen in der Höhe von rund 16,5 Millionen Franken bezahlen.
Trend, Thema.
Ist von der Schweiz und von Gold die Rede, dann geht's meistens um die enormen Goldreserven, die die Nationalbank bunkert. Was weniger bekannt ist, die Schweiz ist weltweit führend, auch bei der Verarbeitung von Gold. Die größten Goldraffinerien befinden sich hier, allein 3 Schmelzereibetriebe bei Mendrisio im Tessin. Argor Heraeus beispielsweise. Das Unternehmen hat soeben eine zweite Produktionsstätte eingeweiht. Argor Heraeus beschäftigt über 280 Mitarbeitende, produziert pro Jahr bis zu 2 Millionen Goldbarren und verarbeitet bis zu 80 Tonnen Gold für die Schmuckindustrie. Argor Heraeus ist auch ein wichtiger Akteur in der Diskussion über die Herkunft des Rohstoffs Gold. Und das, obschon der weitaus größte Teil der Goldimporte in die Schweiz nicht aus dubiosen Ländern stammt. Tessin-Korrespondent Alexander Grass über ein glänzendes Geschäft.
Hohe Mauern umgeben das Betriebsgelände, die Videoüberwachung ist lückenlos, Sicherheitsleute kontrollieren die Gäste und die Verschlüsse der Fotokameras rasseln. Die Tessiner Finanzdirektorin Laura Sadis durchschneidet vor dem neuen Produktionsbereich ein rotes Band. Ein langjähriger Mitarbeiter warnt zuerst vor den starken Magnetfeldern in der Schmelzerei und dann geht er voraus durch den Betrieb. Bis zu 2 Millionen Barren aus Gold, Silber, Platin oder Palladium werden mit den 4 neuen großen Induktionsöfen gefertigt. Eine Steigerung von 30%. Die Edelmetalle werden zu endlosen Strängen geschmolzen und dann werden sie zu Platten gewalzt, aus denen zuletzt Goldbarren herausgestanzt werden. Die Barren werden poliert, gewogen und geschliffen, bis sie 0,01 Gramm schwerer sind als das garantierte Gewicht. Neben den Barren produziert Argor Heraeus Halbfertigteile für die Schmuckindustrie. Argor ist der wichtigste Lieferant für die Uhrenindustrie in der Schweiz. Da werden Rohlinge für Uhrengehäuse gestanzt und gefräst. Es entstehen Zierringe, Bestandteile von Armbändern und Gehäusen. Argor Heraeus ist seit 1988 in Mendrisio einer der wichtigsten Arbeitgeber. Über 100 Millionen Franken wurden investiert in den vergangenen 25 Jahren. Argor ist einer der größten Edelmetallverarbeiter weltweit. Von Anfang an dabei war CEO Erhard Oberli. Die Nachfrage sei stark schwankend, je nach Goldpreis, sagt er. Die genauen Zahlen der letzten 10 Jahre will Oberli nicht verraten.
Wir Schweizer haben ja die Tugend, nicht zu übertreiben. Und deshalb sage ich gerne, dass es sich sicher verdoppelt hat, mindestens verdoppelt hat.
Argor profitiert vom aktuellen Boom in der Luxusuhrenindustrie. Bei der Produktion von Goldbarren ist das Unternehmen an die Kapazitätsgrenze gelangt. Grund ist der Goldrausch bei den Kleinanlegern.
Die Nachfrage nach den kleinen, den geprägten Barren ist mit der Finanzkrise enorm gestiegen, fast darf man explosionsartig sagen. Und das hat sicher diesen Hintergrund, dass die Leute erstmals anfingen zu zweifeln an der Solidität des Geldes und deshalb einen Teil in physischem Edelmetall anlegen wollten. Und das ist korreliert mit der Angst vor einem finanziellen Kollaps.
Die Schweiz ist die wichtigste Drehscheibe im Goldhandel. Das Problem ist die Beschaffung, wenn Edelmetalle krimineller Herkunft sind oder aus Konfliktgebieten stammen. Urs Ribi ist bei der Erklärung von Bern zuständig für Rohstoffthemen.
Die Schweiz ist der Standort für Goldraffinerien weltweit und deshalb ist es ganz wichtig, was die Qualitätsstandards hierzulande auch sind. Es ist nicht nur wichtig, dass das Gold rein ist, es soll auch sauber sein und da hat die Schweiz einen Job zu tun.
Sauberes Gold, damit gemeint sind die Arbeitsbedingungen, Menschenrechte und der Umweltschutz beim Abbau.
Ganz grundsätzlich ist es in der Schweiz in vielen Bereichen so, dass wir dann reagieren, wenn wir realisieren, wir kommen nicht mehr darum herum. Und ich denke, an diesem Punkt sind wir in der Rohstoffthematik definitiv angelangt. Wir sehen, dass andere Länder bezüglich Transparenz nun wirklich Nägel mit Köpfen machen. Und es würde der Schweiz gut anstehen, nicht als eine der Letzten auf diesen Transparenzzug aufzuspringen, insbesondere weil die Schweiz ist bezüglich der Goldraffinierung das globale Nadelöhr.
Beim Gold, das als Bankedelmetall gebraucht wird, greift das Geldwäschereigesetz. Beim Rohgold für Schmuckstücke sind die Kontrollen aber weniger streng.
Wir fordern von Schweizer Raffinerien, dass sie, wie das die OECD auch vorsieht, sogenannte Sorgfaltsprüfungen für Menschenrechtsrisiken einführen. Das heißt, dass sie präventiv abklären, was für Risiken bestehen in ihrer Goldlieferkette für die Menschenrechte und dass sie öffentlich darüber berichten, wie sie diese Risiken vermindern und angehen. Und dazu sollen die Raffinerien die Herkunft ihres Goldes offenlegen. Die Raffinerien sagen heute schon öffentlich, wir wissen bei jedem Stück Gold, aus welcher Mine das es kommt. Und diese Information, die muss auch den Kundinnen und Kunden, aber auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen.
Ribi wünscht sich von der Schweiz ein proaktiveres Vorgehen, auch bei der nationalen Umsetzung von internationalen Standards. Erfordert eine Berichtspflicht, spezifische Sorgfaltspflichten im Bereich Gold oder eine weitere Fassung der Geldwäschereibestimmungen. Denn es ist bereits Konfliktgold in Schweizer Goldschmelzen gelangt. Auch ein Thema für Erhard Oberli von Argor Heraeus.
Das ist eines der Themen, die uns fast am meisten beschäftigen in den letzten Jahren. Viele der Minen befinden sich natürlich in Gegenden, in denen Wirren herrschen oder politisch unstabile Verhältnisse. Deshalb kommen natürlich diese Vorwürfe auch auf.
Die Vorwürfe im Einzelnen. Kleinbauern und Menschenrechtsanwälte aus Kolumbien wurden dieses Jahr von der Arbeitsgruppe Schweiz-Kolumbien eingeladen. Sie berichteten, dass das Gold in illegalen Minen abgebaut werde, inmitten eines bewaffneten Konflikts, unter Druck des organisierten Verbrechens und mit einer erschreckenden Umweltbilanz. Gold, das in der Schweiz verarbeitet werde, hieß es, auch bei Argor in Mendrisio.
Wir haben uns ja mit Leuten von der ASK, der Arbeitsgruppe Schweiz-Kolumbien, mehrmals zusammengesetzt und mit ihnen die Themen diskutiert. Ich war etwas erstaunt und auch etwas betrübt, als ich dann trotzdem diese Vorwürfe hörte. Wir haben auch ausgemacht, dass wenn sie Unterlagen hätten, die irgendeine Ungereimtheit aufzeigen würde, dass wir dem sofort nachgehen und wenn sich die bestätigen würden, dass wir da natürlich deine Kundenbeziehung abbrechen würden.
Die NGOs erwarten vorausschauendes Handeln, aber für Oberli ist ihre Kritik zu generell und zu wenig konkret. Anders war das im Fall des Kongo. 2006 stellte eine UNO-Expertenkommission fest, dass Kriegsherren im Kongo mit illegalen Goldexporten Waffenkäufe finanzierten. Argor war einer der Verarbeiter des Konfliktgoldes, im Auftrag eines britischen Zwischenhändlers, der das Gold seinerseits in Uganda gekauft hatte.
Wir haben nicht nur die Kundenbeziehung sofort abgebrochen, wir haben auch sehr viel daraus gelernt. Wir waren da vielleicht etwas zu blauäugig, dass wir den Beteuerungen unseres Kunden, der aber allerdings auch schriftliche Unterlagen hatte, vorbehaltlos geglaubt haben. Wir haben die Beziehung selbstverständlich sofort abgebrochen und haben unsere Compliance-Bemühungen massiv verstärkt. Wir haben einen Compliance-Officer, der nichts anderes tut, als alle unsere Kundenbeziehungen zu überwachen. Wir prüfen sehr detailliert die Angaben. Ich glaube, das war für uns alle ein Schock und hat nachhaltige Spuren bei uns hinterlassen.
Letzte Woche wurde Argor zertifiziert, weil seine Lieferketten nun extern überprüfbar sind. Aber auch international ist vieles in Bewegung. Seit 2011 gibt es neue, freiwillige internationale Standards der OECD zum Goldgeschäft mit Hochrisikoländern. Und dieses Jahr startet das Staatssekretariat für Wirtschaft, das SECO, seine Better Gold-Initiative. Ziel ist eine Wertschöpfungskette für faires Gold. Hans-Peter Egler vom SECO über das Ziel der Better Gold-Initiative.
Die Einführung eines nachhaltigen Abbaus, die Berücksichtigung von Umweltkriterien und die Einführung von Arbeitnehmerstandards in diesem ganzen Bereich der Kleinbergbaugoldminen und dann eben die Rückverfolgbarkeit von der Mine bis zum Konsumenten darstellen zu können.
Die Better Gold-Initiative kostet knapp 3 Millionen Franken in 3 Jahren. Sie stützt sich auf einen Verein, in dem neben dem SECO auch Goldraffinerien, die Schmuckindustrie und NGOs Mitglieder sein können. Die Initiative wird gestartet in Peru, das bereits Schwerpunktland bei der Schweizer Entwicklungszusammenarbeit ist.
Es braucht genossenschaftliche Strukturen und es braucht auch Experten, die diesen Minenarbeitern helfen, wie man den Quecksilberverbrauch reduzieren kann bei der Separierung von Gold am Gestein.
Schlüssel des Projektes ist die Verkürzung der Lieferketten. Und je weniger Zwischenhändler es gibt, desto einfacher wird die Kontrolle der Lieferungen. Und Egler warnt vor der schwierigen Gratwanderung bei der Verschärfung gesetzlicher Vorschriften.
Härtere Gesetze, das ist natürlich von zahlreichen Gruppierungen natürlich erwünscht, aber das eine große Problem dabei ist, dass bei der Einführung von allzu hohen Ansprüchen die ganzen kleinen und mittleren Minenbetreiber und dann letztlich auch die informellen Minenarbeiter, die können diese Gesetze gar nicht erfüllen und werden so automatisch aus dem Markt gekippt und noch mehr in die Illegalität.
Die Initiative ist vor Ort in der Aufbauphase. Ein runder Tisch mit Behördenvertretern, NGOs und kleinen Bergbaubetrieben versucht, Kriterien und Lösungen festzulegen. Und in der Schweiz besteht eine Zusammenarbeit mit den Goldschmelzen und mit der Uhren- und Schmuckbranche. Nochmals Erhard Oberli, der CEO von Argor Heraeus.
Wir sind ja Gründungsmitglied der Better Gold Initiative. Und ich finde das eine sehr gute Zielrichtung. Und wir hoffen natürlich, dass, wenn sich das bewährt, dass man das ausrollen kann in andere Gegenden, in andere Länder und so diesen Leuten auch den Zugang zu seriösen Raffineuren ermöglichen kann.
Wie die Blutdiamanten kommt auch das Konfliktgold aus Krisen- und Kriegsgebieten. Doch Edelsteine bleiben von der Mine bis zum Schmuckstück dieselben. Gold dagegen wird vermengt und eingeschmolzen, so verbrennt seine Geschichte im Induktionsofen. Doch der Druck der Konsumentinnen und Konsumenten ist gering. Die Nachfrage nach sogenanntem Green Gold ist verschwindend klein geblieben. Also von Gold, das von der Förderung bis zum Endverbraucher niemals vermengt wird, mit Gold anderer Herkunft.
Alexander Grass. Sie können diesen Beitrag Ihren Freunden empfehlen via Internet srf.ch/trend. Dort gibt's die Sendung auch als Podcast im Abonnement. Am Radio hören Sie uns in einer Woche wieder. Gleicher Sender, gleiche Zeit.
Trend. Das Wirtschaftsmagazin.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.